ganz liebe Grüße aus Oberissigheim. Ich habe schon festgestellt, ich war länger schon nicht hier. Witzigerweise, ich kann mich daran erinnern, es war an einem Morgen und ich habe der Ingrid die Vorfahrt geschnitten. Bei uns zu Hause, wo sich unsere Straßen kreuzen. Das weiß ich noch. Aber gut, so viel dazu. Gehen wir mal zu unserem heutigen Thema in den Blick genommen. Da klappt den Leuten die Kinnlade runter. Die Menschen, die staunen. Nein, eigentlich, wenn man das so richtig sieht, staunen ist das falsche Wort, das ist viel zu schwach. Die Haut ist wirklich vom Hocker. Vor Überraschung. Das, was sie da sehen, was sie da miterleben, das ist völlig unerwartet. Völlig unmöglich. Das können sie einfach nicht glauben. Da ist ein Mensch, der springt auf einmal herum und rennt herum. Das ist so, da ist ein Fehler im System. Sie wollen es nicht glauben, denn dieser Mensch, vor ein paar Minuten konnte der noch nicht gehen. War das undenkbar, unvorstellbar? Ein Wunder! Was und wie ist es passiert? Ich lese unseren Bibeltext aus Apostelgeschichte 3, die Verse 1 bis 10. Einmal ging Petrus und Johannes zum Tempel. Es war um die 9. Stunde, die Zeit für das Nachmittagsgebet. Da wurde ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Tag für Tag setzte man ihn an das Tor zum Tempelvorhof, das die Schöne Pforte genannt wird. Dort sollte er bei den Tempelbesuchern um eine Gabe betteln. Der Mann sah Petrus und Johannes, als sie gerade in den Tempel gehen wollten. Er bat sie um eine Gabe. Petrus und Johannes blickten ihn an und Petrus sagte: Sieh uns an! Der Gelähmte sah zu ihnen auf und erwartete, etwas von ihnen zu bekommen. Doch Petrus sagte: Gold und Silber habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus, dem Nazaräer, steh auf und geh umher. Petrus fasste den Mann bei der rechten Hand und zog ihn hoch. Im selben Augenblick kam Kraft in seine Füße und Gelenke. Mit einem Sprung war er auf den Beinen und machte ein paar Schritte. Er folgte Petrus und Johannes in den Tempel. Dort lief er umher, sprang vor Freude und lobte Gott. Das ganze Volk sah, wie er umherlief und Gott lobte. Sie erkannten in ihm den Bettler, der immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Sie staunten und konnten nicht fassen, was mit ihm geschehen war. Die Punkte, die ich heute mitgebracht habe, oder der erste Punkt, heißt der Blick auf die Situation des Bettlers. Wir haben hier einen Mann, um den es hier geht. Der ist gelähmt, von Geburt an. Das heißt, er kannte es nicht anders. Und was er auch nicht anders kannte, er war absolut auf Hilfe angewiesen. Er brauchte die Zuwendung anderer, sonst konnte sein Leben nicht funktionieren. Gerade damals, zu der Zeit von Jesus, hatte er keine Chance auf ein geregeltes Einkommen. Es war sowieso schwierig, so mit dem sicheren Einkommen. Das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Damals, ganz viele von einem Tag zum anderen, mussten sie sehen, wie sie über die Runden kamen. Aber das soziale Netz damals, es hat trotzdem schon funktioniert. Es gibt Menschen, die sich um diesen Mann kümmern, soweit es zumindest ihnen möglich ist. Vielleicht waren es Menschen aus seiner Familie, vielleicht Freunde. Sie bringen ihn Tag für Tag zum Tempel. Dort wird er hingetragen, man könnte vielleicht sagen, ein Stück abgeladen, zum Betteln, damit er seinen Teil zur Versorgung beiträgt. Zumindest soweit es ihm möglich ist. Auf der einen Seite war es bestimmt kein schlechter Platz, wo er war. Vor dem Tempel, da kamen viele vorbei. Und gerade wenn Menschen zum Tempel hingingen, ich vermute mal, da waren sie auch ein bisschen sozialer gestimmt, als wenn sie irgendwie ihre Geschäfte machen wollten. Denn Almosen geben war auch etwas, was im Alten Testament immer wieder gefordert wurde. Und gerade wenn die Menschen dann mit Blick zum Tempel dahin gelaufen sind, dann wurden sie daran erinnert. Und so konnte er doch damit rechnen, ein paar Kupfer- oder Nickelmünzen, sozusagen die Euro-Stücke oder Cent-Stücke von damals, dass er die von den Menschen bekommen hat. Auf der anderen Seite finde ich diese Situation des Bettlers auch ein Stück makaber. Er sitzt an der schönen Pforte. Das ist nicht ganz sicher zu lokalisieren, wo die sich nun befindet. Da gibt es verschiedenste Theorien. Irgendwo in dem ganzen Tempelbereich, vielleicht weiter drin, gab ja so verschiedene Abschnitte oder weiter draußen, da ist man sich nicht ganz sicher, ist auch egal. Aber diese Tür, dieses Tor, das hatte bestimmt seinen Namen nicht ohne Grund. War irgendwie schön. Aber auch die schönste Tür kann zum schlimmsten Albtraum werden. Nämlich dann, wenn so eine Tür einem den Weg versperrt. Möglicherweise war das für den Bettler die Endstation. Es kann gut sein, dass er nicht weiter hinein konnte. Es gab Regelungen, im dritten Mosebuch finden wir die, dass Priester mit körperlichen Einschränkungen nicht Dienst im Heiligtum tun durften, sonst hätten sie es entweiht. Okay, das betrifft jetzt die Priester, aber die Schriftgelehrten und Pharisäer und Priester der damaligen Zeit von Jesus, die waren ja so drauf und dran, lieber noch ein Gesetz mehr und lieber noch etwas mehr Abstand, damit man ja nicht in Versuchung kam, irgendwas zu übertreten. Sie bauten sozusagen einen Zaun um die Tora und hielten immer mehr Abstand von den eigentlichen Geboten. Also lieber mehr Einschränkungen, damit keines der Gebote übertreten werden konnte. Und so kann es sein, so vermuten manche, dass solche Menschen auch ausgeschlossen waren, weiter in den Tempel hineinzugehen. Und damit letztlich auch ein Stück ausgeschlossen waren von Gottes Nähe. Und so sitzt der Bettler Tag ein, Tag aus, mittlerweile seit 40 Jahren da am Tempel oder insgesamt und bettelt. Diese Jahresangabe, dass er 40 ist, die findet man dann, wenn man den Text ein bisschen weiter dann liest. Aber ich fand das spannend und wollte das hier mit reinnehmen. Diese Zahlen gerade in der Bibel enthalten ja neben dem, ganz allgemein, da ist jemand 40 Jahre alt oder so, auch symbolische Bedeutungen. 40, das ist immer wieder eine Zahl, die zum Beispiel mit der Wüste in Zusammenhang steht. Die steht so ein bisschen für Gericht, für Reinigung, für Vorbereitung auf etwas Neues. Jesus ist in der Wüste, 40 Tage und Nächte, und wird vorbereitet auf seinen Dienst und geprüft. Das Volk Israel ist in der Wüste, da allerdings zum Gericht 40 Jahre, muss es seine Runden drehen. Elia geht 40 Tage und Nächte durch die Wüste zum Berg Gottes und ein neuer Abschnitt für ihn beginnt. Und hier, vielleicht war für den Gelähmten diese 40 Jahre auch so etwas wie Wüstenzeit. Auf jeden Fall steht es nun sein Leben an einem Wendepunkt. Ein kurzer Blick auf Petrus und Johannes. Wir haben hier zwei Jünger aus dem engeren Jüngerkreis von Jesus. Er hat ja so Kreise gezogen, manche waren näher an ihm dran, intensiver mit ihm unterwegs und manche ein bisschen weiter weg und haben trotzdem auch viel mitbekommen. Und Petrus, Johannes waren von dem ganz engen Zirkel so dabei. Und interessant, das lesen können wir in dem Abschnitt vorher lesen, der Alltag der damaligen Christen bestand unter anderem darin, regelmäßig in den Häusern und im Tempel sich zu treffen, zum Gebet, um Gemeinschaft zu haben, um Abendmahl zu feiern, um zusammenzukommen. Und so sind sie auch hier, diese beiden, vielleicht schon öfter die letzten Tage und Wochen, vielleicht auch hier an dieser schönen Pforte vorbeigekommen und gehen in den Tempel und wollen eben da beten. Und vielleicht sind sie auch schon öfter an diesem Gelähmten vorbeigekommen. Und bisher aber gab es da nicht so ein Zusammenkommen, kein Aufeinandertreffen, aber nun ist alles anders. Der nächste Blick, der Blick auf die Begegnung. Das ist ja das Thema, in den Blick genommen. Und jetzt schon das dritte Mal, der Blick auf etwas. Denn Blick oder Sehen ist hier in diesem Text etwas ganz Zentrales. Wie ist der Blickwinkel von dem Bettler? Ganz praktisch, wenn man sich das vorstellt, er sitzt unten und die Menschen laufen oben vorbei. Das heißt, er guckt von unten nach oben. Das ist ein Ausdruck von Abhängigkeit. Er ist abhängig von denen, die vorbeigingen, von ihrem guten Willen, davon, dass sie etwas abgegeben haben von dem, was sie hatten. Und was war sein Blickfeld? Ja, mehr so die Füße, die Beine, die Mäntel. Und manchmal nicht viel mehr. Gerade wenn viel Gedränge war und gerade am Tempel stelle ich mir das schon so vor, dass da ordentlich Betrieb war, hat er von den Menschen dann vielleicht gar nicht so viel mitbekommen. Aber das war er gewohnt. Daher hat er auch von Petrus und Johannes nicht viel erwartet. Er sieht in ihnen Leute, von denen er vielleicht ein paar kleine Münzen bekommen kann, aber mehr nicht. Eben, wie schon gesagt, so ein Euro, ein paar Cent. Und vielleicht hat er auch den Menschen, die da vorbeigingen und von denen er auch immer was zugeworfen bekommen hat, auch gar nicht mit ihnen Augenkontakt gehabt, ihnen gar nicht in die Augen geblickt. Unterwürfig. Er war ja nicht auf Augenhöhe, er war ja unter ihnen. Aber nun ist es anders. Petrus und Johannes, sie blicken ihn an. Die nehmen ihn wirklich in den Blick. Die gehen nicht einfach vorbei und werfen ein paar Münzen hin und aus den Augen, aus dem Sinn, wie wir so schön sagen, sondern sie sehen den Gelähmten in seiner ganzen Bedürftigkeit. Sie sehen, was er wirklich braucht. Und der Gelähmte ist auf einmal nicht mehr einfach nur der Bettler, der da sitzt, sondern er kommt als Mensch, ja, als Geschöpf Gottes wirklich in den Blick, als ein Mensch mit Wert. Und ich vermute, das, was sie sagen und was der Bettler dann da auf einmal hört, das hat er sonst nicht gehört. Sieh uns an, sagen die beiden. Ich vermute mal, er hebt in dem Moment den Blick, voller Erwartung, vielleicht aber auch eingeschränkte Erwartung, weil er ja aus den Erfahrungen, die er hatte, ja, was wollte er groß erwarten? Ein paar Münzen, wie schon gesagt. Und doch, vielleicht merkt er, hier ist irgendwas anders. Diese Begegnung ist anders. Spätestens bei dem Satz, Gold und Silber habe ich nicht, wird er aufgehorcht haben und sich gedacht haben, was wollen die eigentlich jetzt? Denn das war etwas, das hat er überhaupt nicht erwartet. Gold und Silber, das war etwas für Könige, für Privilegierte. Das war nichts aus der Lebenswelt eines Bettlers. Und dann geht es weiter. Was ich habe, gebe ich. Und ganz ehrlich, wenn man das so Stück für Stück nacheinander hört, dann klingt das ja auf einmal schon, als da kommt irgendwie mehr. Wenn dann einer kommt und spricht auf einmal von Gold und Silber, aber man erwartet ja eigentlich nur Münzen, und dann sagt er, ich kann dir was geben, ja, das, was ich habe. Ich vermute, der Gelähmte, der war erstmal verwirrt. Wird sich auch gedacht haben, ja, was ist denn jetzt nun? Haben sie jetzt nur was oder haben sie nichts? Und dann das Verrückte. Petrus sagt, steh auf und geh umher. Er nimmt den Gelähmten an der Hand und zieht ihn aus seiner Erstarrung wortwörtlich hoch und heraus. Und plötzlich steht dieser Bettler auf Augenhöhe mit diesen beiden. Im Bibeltext steht, die Füße werden fest. Ich finde, das ist auch ein schönes Bild dafür, dass für diesen Menschen auf einmal ja, sein Leben auf ein ganz neues Fundament gestellt wird. Das hat auf einmal einen sicheren Halt. Er kann auf einmal Dinge tun, die er vorher nicht getan hat. Er kann auf einmal vielleicht einer Arbeit nachgehen, selber wirklich für seinen Lebensunterhalt sorgen und nicht immer nur angewiesen sein auf andere. Aber viel schöner, diese Tür, diese schöne Pforte ist auf einmal kein Hindernis mehr für ihn. Er kann hindurchgehen, er kann in Gottes Nähe gehen. Er kann mit Petrus und Johannes in den Tempel gehen und er lobt und springt herum. Er lobt Gott. Ja, man kann sich das schon so ein bisschen vorstellen. Wahrscheinlich auch eine sehr seltsame Situation, wenn da einer plötzlich rumspringt. Auch wenn ich vermute, dass im Tempel das definitiv anders zuging als in unseren Kirchen. Da wird es nicht so andächtig gewesen sein. Die waren da anders drauf, vermute ich. Die haben das mit dem Loben wahrscheinlich da auch nochmal etwas mehr herausgelassen. Aber was hier auf jeden Fall klar wird, es ist nicht Petrus und Johannes, die hier das bewirkt haben. Die weisen ganz klar von sich weg. Denn als sie diesen Bettler hochreißen, sagen sie im Namen Jesu Christi. Sie machen ganz deutlich, das ist nichts, was sie können, sondern das ist etwas, was sie im Auftrag von Jesus Christus tun. Und die Menschen, die das mitbekommen, darum herum, die können nur staunen. Und noch ein Blick. Der Blick auf uns und der sogar in zwei Blickrichtungen. So wie der Gelähmte in seiner ganzen Bedürftigkeit von Petrus und Johannes gesehen wurde, so wirst auch du und so bist auch du als wertvoller Mensch von Jesus gesehen. Er weiß, wie es dir geht. Er weiß, welche Bedürfnisse du hast. Er sieht, wo Veränderung notwendig ist und wo auch Veränderung möglich ist. Und vielleicht bist du auch in manchen Bereichen deines Lebens wie gelähmt. Vielleicht siehst du da bei manchen Herausforderungen oder Problemen gar keine Möglichkeit mehr, dass sich da was verändern kann. Da ist Veränderung gar nicht mehr in deiner Perspektive. Aber Jesus möchte dich in Bewegung bringen. Er möchte dein Leben verändern. Er möchte dir da heraushelfen, was dich hindert, mit Gott ganz zusammenzukommen, damit du Gott loben kannst. Und da kann ich nur einladen, lass dich von den Möglichkeiten Gottes überraschen. Er hat Möglichkeiten, die so viel größer sind, als wir uns das vorstellen können. Und gleichzeitig, das war also jetzt die eine Blickrichtung, jetzt die andere Blickrichtung, gleichzeitig sind wir, die wir Jesus nachfolgen, in seinem Namen unterwegs. Und wir haben etwas, was eben wirklich mehr wert ist als alles Gold und Silber dieser Welt. Wir haben die gute, frohmachende Nachricht von Jesus Christus selbst. Und das, was uns gilt, was ich dir gerade zugesprochen habe, das gilt auch den Menschen um uns herum. Wir sind zu ihnen gesandt. Wir dürfen ihnen das geben, was wir selbst bekommen haben. Wir dürfen sie in den Blick nehmen, dürfen zuhören, hinschauen. Was sind die Bedürfnisse von denen, die um uns herum leben, mit denen wir zu tun haben? Wo haben sie Hilfe in ihrem Leben nötig? Wir dürfen sie an die Hand nehmen und im Namen Jesus ihren Blick auf Gott ausrichten und sie in seine Nähe führen, damit sie heil werden, damit die Beziehung, ihre Beziehung zu Gott heil wird. Aber nicht nur die Beziehung zu Gott, sondern da hängt ja dann ganz viel mehr dran. Wenn die Beziehung zu Gott heil wird, kann auch ihre Beziehung zu sich selbst heil werden oder zu Menschen um sie herum. Und ja, ich glaube daran und möchte auch dazu einladen, unser Gott kann auch körperlich gesund machen, auch heute noch. Auch wenn diese Spannung bleibt, wir können auch Gott zu nichts zwingen. Und die Erfahrung, die wir vielleicht auch schon machen mussten, ist, dass er manchmal eben auch nicht heilt. Vermutlich war das nicht der einzige Gelähmte, der da saß und gebettelt hat. Vermutlich waren da auch noch andere, aber diese beiden heilen nur diesen einen. Und das Warum, das bleibt offen. Und das ist nicht so leicht auszuhalten, auch wenn, ja, wenn wir die Zusage haben, dass in Gottes neuer Welt es keine Krankheit, keine Trauer, kein Leid und kein Tod mehr gibt, hier wird es immer ein Begleiter von uns sein. Und das alles ist leicht gesagt und manchmal nicht so leicht umzusetzen. Und trotzdem möchte ich dazu einladen, dass wir, dass ihr im Austausch dazu seid. Ja, wir sind gesandt. Und welche Möglichkeiten haben wir? Wie können wir einen Blick dafür bekommen, wo wir Menschen mit seiner Liebe erreichen können? Und ich denke, es ist auch immer wieder wichtig, dass wir erkennen und bekennen, wo wir vielleicht Möglichkeiten hatten und diese nicht ergriffen haben. Wo wir nicht den Mut hatten, Menschen in den Blick zu nehmen. Und es ist dann gut, dass wir uns, und wenn wir uns gegenseitig Mut machen, dass wir unserem Gott vertrauen, er hat eben mehr Möglichkeiten, als wir sehen können. Und dass wir dann im Vertrauen auf ihn losgehen. Denn so können Menschen verändert werden. Und sie können anfangen, Gott zu loben und die Menschen dann um diese drumherum beginnen vielleicht zu staunen und sich zu wundern über das, was Gott tut. Amen. Ich bete.